Es gibt ja Bibeltexte, die begleiten uns unser ganzes Leben lang. Sie können auf einmal in ganz entscheidenden Situationen zu uns gesprochen haben, vielleicht bei unserer Taufe, bei der Stunde unserer Bekehrung, bei unserer Hochzeit als Trautext oder wie auch immer ein Konfirmationsspruch oder wir erinnern uns an eine Begebenheit, die uns einen ganz bestimmten Text verbunden war und uns dann unser ganzes Leben lang begleitet. Da kann man 80 Jahre alt werden und der Text ist immer noch nicht abgegriffen. Der ist immer noch nicht antiquiert, der spricht immer noch. Und manchmal gibt es Situationen bei uns, wenn wir den Text gelesen haben, der wird uns innerlich dann oft so vorkommen, dass wir abwinken und schon gar nicht mehr richtig hinhören, weil er uns eben so bekannt ist. Vielleicht haben wir darüber schon mal selber eine Bibelarbeit oder eine Predigt gehalten und wir kennen das seit der Sonntagsschule. Naja, da gibt's ja sicherlich nichts Neues. Es sei denn, dass der Geist Gottes, der Herr über dieses Wort ist, dass er diesen alten Text noch einmal in unser Leben hineinruft und es dann eben auch mit Leben erfüllt. Diese Erwartung wünsche ich euch und wenn ich jetzt den Predigttext lese, dann wollen wir einmal ganz genau hinhören. Der Herr schließt ja mit einigen Worten vorher mit der Einladung zum Mahl ein und als sie dann gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Johannes 21, Abvers 15. Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge dich für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Petrus kann sich sicher noch gut erinnern, wie das damals war, als Jesus ihn mitten aus der Arbeit in seine Nachfolge rief. Ein junger Mensch mit ganz vielen Erwartungen an das Leben. Und dann hörte er Jesus, wie er vom Reich Gottes redete und dann weckt die Verkündigung Jesu in ihm eine Sehnsucht nach der neuen Welt Gottes. Dann sieht er die Wunder, die Jesus tut, und er hat eine Ahnung, dass das bereits die Zeichen des Reichs Gottes sind. Dann hört er, wie Jesus weiter spricht, dann bekommt er mit, wie Jesus mit dem Vater betet, dann darf er den Herrn auch an ganz besonderen Angelegenheiten begleiten, auf den Berg der Verklärung und bei der Auferweckung der Tochter des Jairus und so weiter und so weiter. Was für ein reiches Leben! Und er hat nicht vergessen, dass Jesus damals zu ihm gesagt hat: Simon, du sollst Petrus heißen. Aus dir möchte ich einen Menschen machen, auf den man sich auch verlassen kann. Du sollst einer sein, der für den Bau des Reiches Gottes eine ganz, ganz wichtige Funktion haben wird. Großartig! So eine Perspektive für ein ganz neues Leben. Die Nachfolge Jesu war für ihn perspektivlos oder alternativlos, möchte ich sagen. Ja, dann bist du zu diesem unangenehmen Geschichte gekommen, die merkwürdigerweise von allen vier Evangelien berichtet wird. Sag mal, hätte das nicht einer auch ganz elegant dann unter den Tisch fallen lassen? Die Passionsgeschichte ist doch dramatisch genug. Da hätte man doch diese Episode, wo der Petrus da beim Lagerfeuer seinen Herrn verleugnet, auch verzichten können. Und warum, habe ich mich gefragt, erzählen alle vier Evangelien diese doch sehr unangenehme und, wie ich finde, äußerst peinliche Angelegenheit? Ganz sicher nicht, weil die Evangelisten Freude hatten, damals jemanden zu demontieren und den ganzen Kübel von Hass und Missgunst über ihm auszuschütten, wie wir das heute vielleicht manchmal tun würden. Das war nicht die Motivation. Diese Geschichte ist von den Evangelisten erzählt worden, damit die Gemeinde Jesu bis in unsere Zeit heute nie vergisst, dass Menschen, die einmal gescheitert sind, immer noch bei Jesus in der Nachfolge bleiben können. Dass auch die, die gescheitert sind in ihrem Leben und die eigentlich für sich sagen müssten, na, das war's, das ist das Aus in der Nachfolge Jesu und hier steige ich aus. Man hätte sich doch denken können, als Lukas da am Ende von Kapitel 22 schreibt, und er ging hinaus und er weinte bitterlich, dass das sozusagen der Schlusstext für diesen Petrus war. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja, ja, so ist das manchmal. Da bricht dann alles zusammen. So ist das, wenn Menschen scheitern. Und meistens scheitern sie ja an sich selber. Dann bleibt nichts anderes als Tränen und eben Resignation. Aber vielleicht hat Petrus nicht vergessen, dass Jesus kurz vorher zu ihm gesagt hat: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Selbst wenn du auf den Prüfstand gestellt wirst, vielleicht hat er nicht vergessen, dass Jesus damit damals schon eine Brücke gebaut hat, eine Brücke in seine Zukunft. Aber er weiß nicht, ob das gelingen wird. Und dann kommt die Nachricht von der Auferweckung Jesu, die den Frauen überliefert und die Jünger damals nicht begreifen konnten. Sie sind ja Realisten genug, um das anzuzweifeln, und dann gehen sie wenigstens zum leeren Grab. Aber das leere Grab ist ja letztlich auch kein Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Dreimal sagt Johannes in seinem Evangelium, ist Jesus seinen Jüngern erschienen. Dreimal. Und beim dritten Mal gibt es dann dieses persönliche Gespräch, dass Jesus nach der Mahlfeier, ich möchte jetzt mal sagen, mit seinem Jünger führt. Wir wissen nicht ganz genau, wie öffentlich oder wie intim dieses Gespräch gelaufen ist. Aber ich vermute mal, dass Jesus hier nicht für die Public Relation gesorgt hatte. Er möchte nicht, dass so ein Gespräch auf dem Marktplatz geführt wird, wo es dann möglichst viele mithören können. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Jesus auch nicht unwichtig war, dass es Zeugen auch dieses Gespräches gibt. Und ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Simon, Sohn des Johannes. Im Moment redet Jesus nicht von Petrus. Im Moment spricht er wieder mit Simon, den er ja kennt, von dem wir wissen, dass er gerne immer mal den Mund sehr voll genommen hat, der immer mehr verspricht, als er halten kann, der nie zuverlässig war und der immer wieder mehr ins Schaufenster gestellt hat, als er eigentlich unter dem Ladentisch hatte. Da ist der Simon, der Sohn des Johannes. Ihr kennt diesen kleinen Spruch von Edward Herbert, den österreichischen Schriftsteller, der in den 30er Jahren im Exil starb. Der sagte, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Und dieses Sprüchlein, das hilft uns manchmal in einer befreienden Weise, uns und anderen Menschen auf die Schliche zu kommen. Ja, so ist das. Eigentlich bin ich ganz anders. Und das ist sein und mein Selbstbild. So möchte ich sein und ich möchte gern, dass die anderen auch auf mich sehen. Aber ich komme nur so selten dazu, diese Strahlemann-Fassade aufrechtzuerhalten, als wäre es schön und die anderen würden mir glauben, dass ich eigentlich ganz, ganz anders bin. Und dann versucht man es bei den Bewerbungsschreiben im Leben der Lebenslaufkosmetik, um dort deutlicher zu machen, was für ein toller Hecht man ist. Schon in der Schule schon und bei der Ausbildung, sodass die Firma dann eigentlich nur zugreifen kann, wenn ich mich jetzt bewerbe. Liebe Gemeinde, ich betone noch einmal, dieses Spielchen muss in der Gemeinde Christi nicht gespielt werden. Und deswegen sind uns auch diese Texte hier überliefert. Eben deswegen, dass wir ehrlich werden können mit uns selbst, dass wir nicht immer die eigentlichen Sprüche führen müssen und dass wir auch dann, wenn wir gescheitert sind, die Hoffnung und das Vertrauen haben dürfen, dass Jesus noch einmal mit uns anfängt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und da zeigt Jesus auf die anderen Jünger, von denen sich Petrus ja damals sehr, sehr deutlich abgesetzt hatte. Herr, wenn sie dich alle verrieten und verlassen würden, ich nicht. Das war sein Spruch. Auf mich kannst du bauen. Da ist der Thomas, ein schwacher Kandidat ist. Das verstehe ich. Und dass auch der Judas nicht viel hält und du von ihm nicht viel hältst. Na, da hatte ich auch keine Zweifel, aber auf mich kannst du zählen. Merkt ihr, wie sein Selbstbild darauf aufgebaut wird, dass er sich von den anderen einfach absetzt? Die anderen kleiner machen, damit ich selbst größer werde. Daran erinnert ihn Jesus mit dieser Frage. Liebst du mich mehr als diese hier? Dreimal fragt Jesus, und wir wissen darum, und Petrus wusste auch darum, warum Jesus dreimal fragte. Die Antwort des Jüngers fällt diesmal sehr, sehr viel bescheidener und sehr viel ehrlicher aus, als er es damals gemeint hatte. Herr, Du weißt, dass ich dich liebe. Kein Wort mehr über die anderen. Und beim dritten Mal, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe, so wie ich dich eben lieben kann. Im griechischen Text wird hier eine kleine, aber wie ich finde, sehr besondere Seltenheit und Besonderheit deutlich. Jesus fragt, als er zunächst fragt, liebst du mich, mit dem Begriff der göttlichen Liebe. Das ist der im Beispiel aus dem Hohen Lied der Liebe gemeint in Kapitel 1 vom Korintherbrief, Kapitel 13. Hier ist von der Liebe Gottes die Rede, von der Agape. Und dann gibt es im griechischen Text noch zwei andere Terminierungen. Der eine Begriff meint so die Liebe unter Menschen und Freunden, das, was Menschen so an Sympathie zueinander bringen, an Liebe und an Aufmerksamkeit. Und Petrus antwortet immer mit diesem Begriff. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und er spricht von der Liebe Gottes. Und Petrus hat nicht den Mut, mit diesem Begriff von der Liebe Gottes zu antworten. Er sagt, ja, Herr, ich liebe dich, so wie wir Menschen das eben tun können. Und beim dritten Mal, ist interessant, fragt Jesus genauso. Er fragt Petrus, liebst du mich so, wie Menschen sich lieben können? Und da sagt Petrus wieder, ja, ich liebe dich, so wie wir Menschen es können. Und das zeigt uns, dass Jesus mit dieser Frage nach unserer Liebe auch wirklich bei uns ankommen möchte. Dass er uns nicht überfordert mit einem Ideal, vor dem wir alle in die Knie gehen müssten, und dass er sich dann damit zufrieden gibt. So wie du kannst. So wie du Jesus lieben kannst. So soll es sein. Und damit ist Jesus dann auch einverstanden. Liebe Geschwister, wenn uns das klar wird, wir könnten uns das auch heute in der Wahrhaftigkeit mit uns selber und im Umgang mit anderen einmal sagen. Wir würden uns nicht ständig angesprochen oder unausgesprochen überfordern mit Maximalforderungen, denen wir selber kaum entsprechen können und mit denen wir die anderen dann oft unter Druck setzen. Aber warum fragt Jesus nach der Liebe? Ist das nicht ein bisschen kitschig, ein bisschen sentimental? Wir hätten ja auch andere handfeste Fragen an Petrus. Hast du dir das nochmal klar gemacht und bist du jetzt wirklich entschieden und willst du mit mir jetzt felsenfest das auch zusprechen, dass das nicht wieder vorkommt, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit ihrem Dilemma, mit ihrem Versagen umgehst? Wir hätten Fragen dieser ähnlichen Güte. Und warum fragt Jesus nach der Liebe? Ihr Lieben, es gibt hier eine ganz eindeutige Antwort. Die Grundlage unserer Jesus-Beziehung ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, ist immer nur die Liebe. Und das hat mit Kitsch und dann auch mit Romantik überhaupt nichts zu tun. Man muss der Sprache des Johannes sowohl im Evangelium, auch in den Johannesbriefen Raum geben. Dort ist von Gott und der Beziehung zu uns Menschen die Rede. Immer von der Liebe Gottes die Rede. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir kennen doch diese Aussagen. Und Jesus sagt es in den Abschiedsreden, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und dann seid ihr die, die mich lieben. Die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist die Liebe. Oder doch nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass manche von uns groß geworden sind im christlichen Raum mit der Vorstellung, die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist Gehorsam. Ja, auch ein wichtiges biblisches Wort, und Gehorsam Gott gegenüber ist durchaus etwas, was uns als Kindern und als junge Christen gesagt worden ist und was vielleicht unser ganzes Leben und uns in der Beziehung zu Gott bewegt und beschäftigt. Gehorsam. Einfach nur Gehorsam. Aber ich frage euch zurück, glaubt ihr, dass Gott ein Interesse an einem Gehorsam hat, der erzwungen ist? Was müsste das denn für ein Gott sein, der sich über einen erzwungenen Gehorsam seiner Untertanen freuen würde? An diesen Gott müssen Christen niemals glauben. Ein anderes Beispiel: die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist Ehrfurcht. Gott ist gewaltig und allmächtig, und ich bin so ein kleiner, unbedeutender Wurm im großen All, das Gott geschaffen hat. Ehrfurcht. Ehrfurcht. Ja, wahrlich, wenn wir das besser könnten, wenn wir ehrfürchtiger vor Gott wären und leben und glauben würden, dann würden wir nichts anders lieben, sondern auch unsere Lieder anders singen und andere Themen in unserem Leben haben und nicht so tun, als ob wir ehrfürchtig seien. Und deshalb fragt Jesus. Aber ich frage wieder: meint ihr, dass Gott an einer geheuchelten Ehrfurcht Interesse hat? Meint ihr, dass Gott darauf wartet, dass Menschen ihm so gegenübertreten? Alles andere wird sich dann schon daraus ergeben. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus zuerst Mühe hatte, zu hören und zu denken. Habe ich richtig gehört? Hat Jesus mich gefragt, ob ich ihn liebe? Und dann ist ihm vielleicht deutlich geworden: nur wer liebt, fragt nach Liebe. Wenn Jesus mich nach der Liebe fragt, dann heißt das ja wohl, dass er voller Liebe auf mich zukommt. Denn nur wer selber liebt, fragt nach der Liebe des anderen. Und so schafft diese Frage Jesu eine ganz neue Nähe zwischen ihm und seinen Jüngern. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus gar nicht so genau wusste, wie er nach der Auferstehung mit Jesus umgehen sollte. Soll er ihn angucken oder sich am besten vor ihm verkrümeln? Aber mit dieser Frage, die so viel Liebe ihm gegenüber entgegenbringt, ihm die Brücke baut, mit dieser Frage kann Petrus Jesus nun wieder richtig ins Gesicht schauen. Er muss sich nicht mehr verstecken und nicht mehr verleugnen, noch nach unten schauen. Er kann Jesus wieder ansehen und sagen: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, so wie ich eben kann. Und daraufhin spricht Jesus zu ihm: folge mir nach. Und das hat er ja schon einmal gehört. Die Geschichte kennen wir, aber können wir uns auch vorstellen, dass Petrus das heute nach dieser Begegnung ganz anders hört, dass ihm dieser Ruf: komm, folge mir nach, du gehörst mir, ich will mit dir Reich Gottes bauen, dass diese Aufforderung heute nach diesem Gespräch ihn ganz, ganz anders trifft und anspricht. Wenn ich manchmal unsere Geschwister in den Gemeinden sehe, dann sieht man so viel Liebe und Eifer und Einsatz und so viel Routine. Und dann denke ich manchmal, ob die Geschwister, die so viel Arbeit in der Gemeinde für den Herrn sich stellen, ob diese Geschwister nicht noch einmal auch wirklich eintauchen müssten in ein solches Gesprächsklima, was Jesus hier mit dem Petrus geführt hat. Liebst du mich? Was ist die Motivation eurer Gemeindemitgliedschaft? Was ist die Motivation eures finanziellen Engagements und das zeitliche Engagement auch für die Gemeinde? Ist es diese Liebe, die Jesus euch entgegengebracht hat? Vielleicht kommt bei dem einen oder anderen noch einmal die Erinnerung. Wie war das mit der ersten Liebe im Laufe meiner Nachfolge? Wie ist das eigentlich geblieben? Und hat sie sich verkrümmelt? Ist sie verdunstet? Mit dem Ruf in die Nachfolge verbindet Jesus für Petrus einen ganz, ganz konkreten Auftrag. Aber er begrenzt ihn auch. Und da ist beides, finde ich, wichtig. Der Auftrag, meide meine Schafe, weide meine Lämmer, das ist sicherlich in diese Richtung zu verstehen, dass Jesus seinen Jüngern verantwortlich machen möchte für die jungen Christen in der kommenden Generation. Petrus, das ist dein Auftrag. Hab ein Herz, hab einen Blick für die Menschen, die du zum Glauben an Jesus kommen. Sei du ihnen ein Gesprächspartner. Sei du ihnen eine Hilfe, sei du ihnen ein Hirte, dass sie richtig geführt und begleitet werden und auch richtig versorgt werden. Ist das nicht ziemlich riskant? Könnte man zurückfragen, nachdem Jesus nun Petrus vor seinen schwachen Seiten hat kennengelernt, gibt er ihm einen Auftrag, gerade an den jungen Christen tätig zu werden? Müssen das nicht viel eher alte, gestandene Leute sein? Ich denke, Jesus traut Petrus das zu, dass er sehr verantwortlich und sehr liebevoll mit jungen Christen umgehen wird, weil er sie eben nicht mehr überfordern und an einem Exempel messen wird. Petrus wird keinem Christen mehr sagen, der später einmal stolpert: Wie konnte dir das eigentlich passieren? Wie konnte dir das geschehen? Warum hast du nicht den Herrn um Treue gebeten? Ich denke, Petrus wird nie mehr vorwurfsvoll oder überheblich auf die Christen zugehen, die in Krisen geraten sind. Und vielleicht ist es gerade das, dass er hier barmherziger und demütiger wird mit den anderen Christen. Was ihn verpflichtet, könnte ich jetzt fast sagen, für diese anderen Christen. Gesprächspartner zu sein, Hirte zu werden. Liebe Schwestern und Brüder, und genau das brauchen wir doch in unseren Gemeinden. Solche Frauen und Männer mit der Hirtengesinnung Jesu, möchte ich einmal sagen, die nicht vergessen haben, dass sie irgendwann auch einmal an diesem Kohlefeuer gesessen und versagt haben. Und das vielleicht mehr als dreimal. Die nicht vergessen haben, dass Jesus sie neu in seine Nachfolge berufen und ihnen vergeben hat und sie deswegen umso dankbarer und fröhlicher ihrem Herrn auch dienen können. Aber wisst ihr, was nötig ist in einer solchen Geschichte? Es ist nötig, dass es Gemeinde gibt. Gemeinde gibt, die das glaubt. Wenn die Gemeinde das nicht glauben würde, was Jesus hier Petrus zugesagt hat, dann hätte dieser Mann keine Chance mehr in der christlichen Gemeinde. Dort hätte doch nicht der Mund, er hätte doch dort nicht den Mund aufmachen dürfen zu Pfingsten und dann eine große Predigt halten können. Die hätten ihn doch alle ausgepfiffen und hätten ihm doch was erzählt. Halt du bloß den Mund. Wir wissen doch, wie du damals jämmerlich versagt hast. Du sollst doch nichts sagen. Es braucht die christliche Gemeinde, die die Vergebung Jesu glaubt und die dem anderen auch glaubt, dass er mit der Vergebung Jesu Christi einen neuen Anfang machen durfte. Und deshalb habe ich ihm vorhin gesagt, es braucht auch eine gewisse Öffentlichkeit für dieses Gespräch. Ja, sonst hat Seelsorge mit Öffentlichkeit nicht viel zu tun. Aber hier braucht es die Zeugen der anderen, damit sie wissen, unser Petrus, das Großmaul, wie wir ihn früher genannt haben, er ist jetzt ganz ein Nachfolger Jesu geworden und von ihm gerufen worden. Und er hat von Jesus einen ganz spezifischen Auftrag bekommen. Und er handelt mit der Autorität und der geistlichen Vollmacht, die Jesus ihm gegeben hat. Und jetzt sehen wir als seine Mitgeschwister, voll hinter ihm. Oder könnt ihr euch das anders vorstellen? Ich sagte, es ist auch eine Begrenzung erkennbar, die bei diesem jungen Mann Petrus nicht so ganz gut geschmeckt haben wird. Stellen wir uns vor, er ist Anfang 20 und da sagt Jesus schon zu ihm, bisher hast du alles gerne aufs eigene Konto gemacht. Jetzt musst du dich darauf einstellen, dass ein anderer dich führen wird, dass jemand anders dir sagt, wo es lang geht. Das ist ja nicht gerade eine attraktive Ansage für die Zukunft. Aber offensichtlich ist Petrus so weit gekommen, dass er das jetzt akzeptieren kann. Und er weiß, es ist gut so, dass Christus mir Menschen an die Seite stellt, dass Christus aber vielleicht auch durch diese Menschen dafür sorgt, dass ich auf meinem Weg bleibe und nicht mehr auf meine Lieblingspfade ausbüchse. Aber zum Schluss eine kleine Sache, die kann er sich dann doch nicht verkneifen. Johannes kommt plötzlich ins Blickfeld und Petrus ist Simon, der Sohn des Johannes, fragt, und was ist mit diesem da? Ach ja, wie wichtig sind uns auf einmal die anderen. Auf einmal? Ja, sonst sind sie uns ja ziemlich egal, aber auf einmal werden sie ganz wichtig für uns, als ob wir uns über die anderen definieren wollen, als ob wir uns von den anderen abhängig machen müssten. Man hat den Eindruck, Jesus ist hier etwas unwirsch, wenn er dem Petrus sagt, was geht's dich an? Folge du mir nach. Und offensichtlich war das so wahr und so hilfreich, dass er dann tatsächlich in der urchristlichen Geschichte es gelungen ist, dass Petrus seinen Weg und seinen Dienst tun konnte und dass Johannes seinen Weg gehen konnte, auch wenn ihre Biografien nach unserer Vermutung gänzlich unterschiedlich waren. Petrus vermutlich in Rom hingerichtet worden, Johannes als alter Mann noch auf Patmos offen für die Offenbarung Gottes, ein ganz unterschiedlicher Weg. Aber, liebe Geschwister, wenn wir damit ernst machen, dass wir unsere Beziehung der Liebe eingebunden haben, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dann gehört das auch die Demut, dem anderen Weg, den anderen Menschen seinen Weg zu lassen und die Bereitschaft, ja, zu dem persönlichen Weg zu finden. Es geht nicht immer leicht, aber die Liebe hat für jeden von uns einen ganz guten Weg. Und darauf dürfen wir Jesus vertrauen. Amen. So ist, dass dein Segen, deine Liebe uns stets zugewandt ist. Deshalb möchten wir dich loben und preisen. Wir möchten dir unser Leben immer wieder hinhalten, dass du es brauchbar machst für dein Werk und dass wir selbst zum Segen werden für andere. Herr Jesus, du kennst uns und weißt, dass wir so oft gerne einteilen. Dass wir meinen, mit dem und mit dem kannst du überhaupt nicht arbeiten. Oder dass der eine oder andere sagt, ich bin zu schwach. Herr, du hast gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Herr Jesus, um diese Erquickung bitte ich dich jetzt von ganzem Herzen. Und der Segen des Herrn sei mit euch allen. Amen.